wie gesagt, damals, man ist irgendwie alles gegangen, ja, also von Pleasure bis Hunter Heck, Trail, Western Riding, ich bin mit der dann am Schluss wirklich alle Disziplinen gegangen, die man so ankreuzen konnte.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zum Pro Horse Talk, zu einer neuen Folge. Und mir indirekt gegenüber am Laptop-Handy sitzt Diadasa Labunowski. Hi, Dasi.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich habe deinen Namen richtig gesagt, Jablonowski, ne?
Jetzt hast du ihn deutlich besser gesagt als gerade eben. Aber das ist auch der Grund, warum ich Dasi heiße, weil das ist sehr viel besser auszusprechen.
Genau, genau. Man kennt ihn zwar, aber man kennt dich besser unter Dasi und das ist einfacher für alle. Genau. Sehr schön. Ja, ich fange immer ganz gerne an. Ich freue mich erstmal, dich begrüßen zu dürfen. Frauenpower, All-Around-Trainer ist immer was Besonderes und was Schönes. Und ich fange mal gerne an, wie wir uns so kennengelernt haben. Und meine erste Assoziation mit dir habe ich Youth World Cup Treffen, Sichtung fürs Team Deutschland bei uns. Es ist, glaube ich, 10.000 Jahre her. Du bist ja früher geritten, auch auf Turnier. Ja. Und das ist irgendwie das ist so eine Assoziation, die ich aus der Jugend habe. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen.
Tatsächlich, es ist witzig, dass du dich daran erinnerst, weil jetzt, wo du es sagst, kann ich mich daran auch erinnern? ich weiß, dass ich es damals nicht durch die Sichtung geschafft habe. Also ich war niemals auf dem Youth World Cup, aber ich war bei einer Sichtung und ich meine, die ist bei euch gewesen. Ja, das kann gut sein.
Also wir reden so von Mitte 90er Jahre, glaube ich, tatsächlich. Da war ich noch auch zu jung. So ich bin auch nicht genommen worden. Du bist ja früher schon sehr aktiv geritten. Wie alt bist du jetzt?
Jetzt bin ich 41.
Ja, okay, ja, sehr.
Ich bin 37. Damit bin ich alt.
Nein, ich finde es, also würdest du nochmal 20 sein wollen? Ich nicht.
Heute. Nie im Leben. Nee, nie im Leben. Ganz und gar nicht. Und es ist tatsächlich, also ich muss auch sagen, erstmal fühle ich mich nicht so alt, so als Nummer. Mhm. Und ich finde auch, dass so, ab einem gewissen Alter, wenn man sich sicher ist über bestimmte Entscheidungen im Leben und es geht einem besser, finde ich.
Ja, und gerade in unserem Job wird man ja auch besser. Das ist ja nicht der Anfang, aber es ist ja nicht annähernd das Ende wie in anderen Sportarten.
Ja, unbedingt. Also das sehe ich auch so, dass es immer noch ein stetiges Lernen ist und ein stetiges sich weiterbilden und weiterkommen. Also das hört so schnell nicht auf.
Ja, dann fangen wir doch gleich mal da an. Du bist früher viel Cutting geritten, weiß ich noch. Du hattest immer die schöne weiße Stute. Vielleicht kannst du einfach mal kurz anfangen, wie du zum Westernreiten gekommen bist.
Das ist, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe mit 6 habe ich einen Pony bekommen und war damals einfach so ganz klassisches Pferdemädel eigentlich. Und wir hatten, die Ponys, die standen in so einem Schäferstall, da waren auch Schafe dabei und wir hatten auch keine Halle, sondern nur einen Reitplatz. Und es war sehr rustikal. Und dort, also damals, ich habe klassisch angefangen und das war auch ein klassisch ausgebildetes Pony, sage ich jetzt mal. Und an dem Stall war ein Westernreiter. Der war so ein bisschen, es ist jetzt der Einäugige unter den Blinden, sage ich jetzt mal. Aber der war wahnsinnig nett und hat uns geholfen. Also ich meine, ich war 6 Jahre alt, also da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass ich sehr viel richtig gemacht habe. Wir haben eigentlich sehr viel Scheiß gemacht mit den Ponys, sind querfeldein durch den Wald galoppiert und über Stoppelfelder und über Wiesen und sind im Fluss geschwommen und so Sachen. Und das hatte jetzt mit anspruchsvollem Reiten herzlich wenig zu tun. Und dieser Westernreiter in dem Stall, der hat uns halt so ein bisschen geholfen. Und und dann bin ich mit dem damals, wir reden jetzt von 1986, 87 mal mit auf ein VWB-Turnier gefahren, weil er dort gestartet ist und habe da zugeschaut. Und ich kann mich erinnern, damals habe ich eine Pleasure gesehen und da sind die halt so Schritt, Trab, Galopp im Kreis geritten. Und dann habe ich gemeint, das kann ich auch. Und ja, und so habe ich dann halt gedacht, okay, ich übe mal für Turniere jetzt unter der Anleitung von ihm und bin dann, glaube ich, auch mit 8 oder 9 das erste Mal auf ein Turnier gefahren. Und weiß auch noch, also mein erster großer Erfolg in meiner Karriere war, 1991 war ich bayerischer Meister im Jugendtrail bis 13 Jahre. Und es war eine lustige Zeit. So, und so bin ich dann eben im Western-Turniersport gelandet sozusagen. Wobei ich nebenher auch immer weiterhin klassisch geritten bin. Also wir haben uns dann irgendwann weiterentwickelt und sind in den Reitverein im nächsten Ort umgezogen. Da war aber dann schon ein Quarterhorse da, erst ein bisschen später. Aber ja, so ging es auf jeden Fall los.
Ja, sehr schön. Also ist ja eigentlich der perfekte Start. Ich hatte auch immer einen Pony zum Spaß haben, mit dem man durchs Gelände knattert und ohne Sattel reiten. Und ich glaube, dass das eine gute Grundlage ist, um ein guter Pferdemensch zu werden.
Unbedingt, unbedingt. Ich möchte es nicht missen. Wenn ich manchmal drüber nachdenke, was wir alles gemacht haben, denke ich, boah, da hast du auch in einigen Fällen oft Glück gehabt. So. das gehört schon auch dazu. Und ja, dieses Urvertrauen in die Bewegung eines Pferdes, es ist schon deutlich, wenn man sehr früh anfängt, einfach ja ohne Sattel irgendwie zu reiten. Da entwickelt man ein ganz anderes Vertrauen für die Sache selber.
Ja, wenn man nicht so viel drüber nachdenkt. Das ist das Schöne an Kindern, dass sie einfach machen und auch keine Angst haben, ja, und dann genau. Nicht so viele Barrieren. Und ich bin da früher auch mal beim Trickreiter, so im Galopp auf Pferde springen und ungarische Posten und steigen und hinlegen und so.
Und ja, ja, das haben wir auch alles ausprobiert. Jeden Tag was anderes.
Genau, genau. Und dieses ohne Sattel, das ist echt, da kriegt man nochmal ein ganz anderes Gefühl fürs Pferd. Ne? Also das ist hilft einem Leben lang tatsächlich.
Ja, ja, und wir sind auch mit den Ponys gesprungen. Also wir waren so eine kleine Stallgemeinschaft von einigen Mädels, die alle Ponys hatten. Und wir haben halt immer irgendwas gemacht. Und wir sind auch ohne Sattel gesprungen. Ich muss mal suchen, weil ich weiß, es gibt so ein Foto von mir, wo ich mit dem Pony springe. Aber wir hatten tatsächlich keine Sprungstände, aber wir hatten so eine Tonne. Und dann gab es 2 Höhen, nämlich halbe Tonne und ganze Tonne. das ist einfach genial, ja.
Aber ja. Ja, das ist, und da denke ich manchmal heutzutage, es gibt Jugendliche, sind sehr gut aufgestellt mit guten Trainern, guten Pferden und die reiten dann gleich ordentlich, was ja auch gut ist, aber manchmal ist es auch gut, wenn man diesen Weg mitgegangen ist, denke ich.
Denke ich auch. Also ich habe mir manchmal gewünscht, dass ich vielleicht ein bisschen früher an jetzt professionellere Meinungen gestoßen wäre, vielleicht, aber unterm Strich, es hat mich geformt und es hat mich ja jetzt letztendlich zum ganz guten Reiter werden lassen. Deswegen ist alles gut gegangen.
Ja, sehr schön. Und dann hast du deinen ersten Quarter. Was war das und was hast du mit dem gemacht?
Mein erster Quarter tatsächlich war eine Reining-Stute. Ja, nee, es war eine Reining-Stute. Ich wollte auch Reining reiten. Und die war auf der Futurity in den USA gelaufen und ist dann nach Deutschland importiert worden. Und ich glaube, da war ich dann so, ja, lass mich 12 gewesen sein, 13 vielleicht. Und das war auf jeden Fall viel zu viel Pferd für mich. Abgesehen davon, dass die sehr sensibel war und natürlich auch sehr hochtrainiert in den Manövern, war ich maßlos überfordert und die war nicht einfach, die war auch nicht einfach zu schonen. Ich wünschte mir tatsächlich, ich hätte die jetzt nochmal, weil jetzt gehe ich mit der klar, aber damals war das sehr frustrierend für mich, weil die anderen Jugendlichen in unserem unserer Gang sozusagen, die hatten halt alles Pferde, die wo was funktioniert hat. Und bei mir hat sehr viel nicht funktioniert. ich denke aber, das ist auch, also es hatte mehrere gute Sachen. Erstens, damals habe ich schon angefangen, mir Gedanken drüber zu machen, warum mein Pferd so ist und andere so. Also ich habe sehr früh versucht zu verstehen, was passiert sein muss und was ich ändern kann und wie es besser laufen könnte. Und habe dann tatsächlich, damals war es ja alles noch ein bisschen anders auf den Turnieren, dann ist man eigentlich auch immer alles gegangen. Also das war nicht so, mit einem Reiner gehst du nur Reining. Also da habe ich dann auch angefangen, Showmanship und Horsemanship und ein bisschen Trail zu machen. Und das war besser. Es war immer noch nicht toll, aber es war besser mit ihr. Und über eine Connection bin ich dann im Sommer, das muss 94 oder 95 gewesen sein, in ein Youth Bootcamp eingeladen worden oder wie auch immer es gelaufen ist, war auf jeden Fall auf der Anlage von der Mario Ramier. Ich weiß nicht, ob dir der Name noch was sagt.
Nee.
Das war damals, war das so die Jugendliche. Die hatte eine Anlage in Frankreich und hat die Rebecca Alger dort gehabt. Die sagt dir noch was,
natürlich,
oder?
Natürlich, ja klar.
Okay, gut, okay. Und die Rebecca hat damals, und der Ruben van Dorp war damals der Co-Trainer von der Rebecca, und die zwei haben so ein Youth Camp abgehalten. Mhm. Und da bin ich mitgeritten. War auch damals, würde ich sagen, deutlich die schlechteste. beziehungsweise hatte halt immer auch dieses schwierige Pferd, die wirklich mich vor einige Herausforderungen gestellt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann auch nach Aachen gefahren. Also damals war die EM noch in Aachen. Da gab es sowas wie eine Kuh auch noch gar nicht. Nee. Und also das war dann im ganzen Team. Und ich muss auch sagen, dieser Sommer hat mich tatsächlich so in die nächste Stufe an Turnierreiten gebracht. Und ich muss auch sagen, die nächste Stufe an Pferdemensch. Mhm. So, dass in dem Youth Camp ist das so gelaufen, dass wir erstmal aufgestanden sind, haben die Pferde gefüttert und gemistet und dann haben wir erst Frühstück gekriegt. Also das war immer, das Pferd kommt zuerst und die Rebecca ist eine hervorragende Mentorin und Reiterin und hat sehr, sehr klare Linien. Und das war ein riesengroßer Schritt der Sommer, würde ich sagen. Mhm. Dann waren wir da auf der EM und ich war auch okay. Also damals gab es noch gar keine Finale, sondern es gab nur die Vorläufe und die wurden zusammengerechnet. Und ich war, glaube ich, dann auch irgendwie mal Top 10 und so. Also ich war wirklich sehr zufrieden. Mhm. Ich rede jetzt einfach mal weiter.
Ja, ja.
Meine Eltern sind überhaupt nicht aus dem Pferdesport und haben mich wahnsinnig unterstützt, wo ich wirklich dankbar bin, obwohl sie wirklich nichts davon verstehen und damals natürlich noch weniger verstanden haben. Und ich weiß jetzt im Nachhinein, dass die Rebecca nach diesem Jugendcamp meinen Vater angerufen hat und gesagt hat, die Dasi braucht ein anderes Pferd, sonst hört sie spätestens in 2 Jahren auf zu reiten, weil es wird schwierig, mit diesem Pferd die Schritte zu machen, die sie machen könnte mit ihrem Talent. Und das war eine harte Message natürlich damals. Ich bin der Rebecca sehr, sehr dankbar, dass sie das gemacht hat, weil Pferdetrainer sind ja auch Consultants in einer Hinsicht. Ja, und dann war eben die Entscheidung gefallen, obwohl ich dieses Pferd sehr, sehr gern hatte, dass ich die verkauft habe und habe dann ein Pferd von der Rebecca gekauft. Und das ist die Schimmelstute, die du vorher schon angesprochen hast. Die war dann wirklich so, ja, der Turbo für meine Turniererfolge oder Turnierkarriere, weil die ein ausgesprochen talentiertes, good-minded, ein Schatz einfach war, die wirklich alles mitgemacht hat und immer Ja gesagt hat. Also wie gesagt, damals, man ist irgendwie alles gegangen, ja, also von Pleasure bis Hunter Heck, Trail, Western Riding, ich bin mit der dann am Schluss wirklich alle Disziplinen gegangen, die man so ankreuzen konnte.
Also kann man sagen, dass die Rebecca im jungen Jahren dein war und einer deiner Förderer?
Unbedingt, ja, also die ist, wir sind heute auch noch in Kontakt und ich würde unbedingt sagen, dass sie ein Riesenvorbild war und auch ein Wegbereiter für alles, was danach kam. Und sie ist auch nach wie vor, also wir schreiben tatsächlich häufig und sie ist nach wie vor stolz darauf, was aus mir geworden ist. Und wenn ich in USA bin, besuche ich sie häufig und sie hat mich auch immer auf der World Show besucht, wenn ich drüben war. Also das ist eine Connection, die nach wie vor existiert.
Ja, sehr schön. Und gibt es noch andere, mit denen du dann in jungen Jahren gearbeitet hast oder von denen du noch lernen durftest?
Ja, tatsächlich noch vor der Rebecca war ich, also ich war beim Roger Kupfer. Mhm. Da bin ich auch so ein bisschen in die Jugendszene gekommen, weil da einige sehr gute Jugendliche Bayerns damals trainiert haben. Und als ich dieses schwierige Pferd bekommen habe, anfangs war ich beim Adi Wagner. Mhm. Und da war ich auch sehr häufig, also auch über die Ferien und Wochenenden. Wir haben dann irgendwann, also meine Eltern haben dann irgendwann das Pferd dort auch hingestellt, weil ich halt auch überfordert war. Und der ist auf jeden Fall auch ein wahnsinniger Meilenstein in meinem Leben gewesen. Witzigerweise, ich habe den vor Jahren auch wieder gesehen und das ist auch nach wie vor so ein herzlicher Mensch und also dem verdanke ich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr viel, was auch einfach mein Horse-Knowledge generell anbetrifft.
Ja, sehr schön. Ja, dann hast du im Erwachsenwerden also viel von dem gelernt, das vom neuen Pferd dann profitieren dürfen und dann hast du aber eine normale Ausbildung und Werdegang erstmal eingeschlagen beruflich, ne?
Ja, richtig. Also ich nach dem Abi habe ich Grafikdesign studiert, habe dann auch erstmal in Werbeagenturen gearbeitet und hatte es nicht so wirklich geplant, Profi zu werden. Also das war nie so richtig auf meiner Agenda.
Genau, währenddessen bist du ja auch sehr erfolgreich im Amateurbereich geritten, also bei den erwachsenen Nicht-Profis.
Ja, genau. Genau, also ich bin, ich habe schon bei den Amateuren einige Titel gewonnen und
mit der
Horsemanship war immer so mein. Ja, es war tatsächlich sehr viel mit der Stute. Also die war Chiaroscuro.
Ja, genau.
Genau, es war die Mutter von Addicted to Dance. Mhm. Und also zwischendurch tatsächlich, ich habe eine Zeit lang hatten wir versucht, noch ein Fohlen aus ihr zu ziehen und da hatte sie ein paar Jahre Pause. Aber ich habe sie dann wieder angefangen zu schonen in meiner Amateurkarriere. Hatte zwischendurch noch ein anderes Turnierpferd. Und dann bin ich 2008, glaube ich, ja, 2008 muss es gewesen sein, habe ich mit ihr auf der EM nochmal die Horsemanship und die Western Riding gewonnen und habe sie dann in Rente geschickt und ich habe sie auch heute noch und sie wird nächstes Jahr 30 Jahre alt.
Boah, Wahnsinn.
Ja, ist Wahnsinn und das ist, ja, sie, also in den Augen ist sie noch so jung wie damals und wenn sie ihre wilden 5 hat, ist sie auch wirklich noch wild, ja.
Ja, sehr schön. Genau, dann bist du eine ganze Zeit in Italien gewesen, wo richtig, du dann auch den Schritt zum Profi gewagt hast oder gegangen bist irgendwann, ne?
Ja, genau. Also ich zu der Zeit war ich dann schon in Italien. Ist tatsächlich so im Jahr 2000, würde ich sagen. Also ich, ja, es muss kurz nach dem Abi gewesen sein, habe ich angefangen bei Casanova zu trainieren. Mhm. Und damals war der Keith Long dort mit der Stefania Ugolini und war wirklich jede freie Minute in Italien. Und damals war ja Christina Cozzo war eine der Top-Amateurinnen und das war auch für mich nochmal einen Schritt nach oben, was Pferdequalität anbelangt. Also so gute Pferde, wie ich da reiten durfte, war ich vorher jetzt nicht geritten. Die halt auch aus den USA kamen und ganz andere Knöpfe hatten. Und es war auf jeden Fall eine super spannende Zeit, aus der ich wahnsinnig viel mitgenommen habe. Genau, und dann war ich ja sehr viele Jahre in Italien liiert mit dem Matteo Sala. Und in der Zeit habe ich immer auch mitgeholfen und mittrainiert im Stall. Und wir haben natürlich sehr viel über Pferde philosophiert. Das war die, ja, das war der Inhalt unseres Abendessens, war über die unterschiedlichen Pferde zu reden. Und genau, als ich dann meine Amateurstute, also die Chiaroscuro, in Rente geschickt habe, war es eigentlich so eine logische Konsequenz, ins Profilager zu wechseln. Es hat dann, glaube ich, aber noch ein Jahr gedauert. Genau, und dann habe ich den Schritt gemacht. Und das ist auf jeden Fall, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr froh über lange Zeit im Amateursport geritten zu sein, weil gerade so Showmanship, Horsemanship zu coachen, ich kann mich halt extrem gut in meine Mädels reinversetzen und denen Tipps mitgeben, ja, um sie halt an, auf ihre nächste Stufe zu bringen.
Ja. Und ich weiß noch, früher hast du auch noch viel in deinem alten Job gearbeitet. Du hast in Amerika auch sehr viele Pferdeanzeigen designt. Das machst du heute wahrscheinlich gar nicht mehr, oder?
Tatsächlich ein bisschen. Also ich habe ein paar Kunden, die ich nach wie vor betreue. Mhm. Das ist jetzt kein Everyday-Ding. Aber ich mache noch Grafik und ich habe manchmal auch so ein paar Grafikprojekte und das ist... Es ist auf jeden Fall ein Teil von mir und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, auch so kreativ zu sein. Also das ist ein Teil, den ich auch gar nicht loslassen könnte. Ich habe da schon öfters drüber nachgedacht, muss ich selber sagen. Aber komplett ohne könnte ich es nicht. Also es macht mir zu viel Spaß.
Ja, und mittlerweile sitzt du ja in der Nähe von München und trainierst dort, oder?
Richtig, ja. Ich bin, also der Stall, in dem ich arbeite, ist bei Grafing und das ist Ebersberg.
Das ist wo für Rheinländer?
In München, mitten in München.
Okay, relativ zentral, genau. Und genau. Dann hast du ja den Sprung nach Amerika geschafft, also ich war auch schon viel in den USA, aber du bist ja wirklich, wenn nicht gerade Corona ist, sehr regelmäßig da. Und arbeitest ja mit den Besten und reitest da auch sehr erfolgreich mit. Vielleicht willst du kurz erzählen, wie es dazu kam?
Ja, das war eigentlich eine witzige Geschichte. Weil tatsächlich den Blick über den Teich hatte ich in der Italienzeit schon immer, vor allem über den Michael Colvin, dem ich tatsächlich auch die Anzeigen und so designt habe. Also das war so die Ursprungs-Connection. Und die Connection zu High Point ist entstanden auf der italienischen Meisterschaft. Ich müsste jetzt lügen, welches Jahr. Damals habe ich noch nicht in Italien gewohnt, deswegen muss es wahrscheinlich so 2002 oder so gewesen sein. Und da war der Charlie Cole Richter. Und der war Richter für die ersten beiden Shows. Also das ist auch eine Vierfachshow. Mhm. Oder war es damals, ich weiß nicht, wie es jetzt inzwischen ist. Und er hatte gesagt, dass, oder ausrufen lassen, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass er im Showoffice ist und Fragen beantwortet. Und da bin ich natürlich hin und das war auch super nett. Also Charlie ist ja der netteste Mensch der Welt. Mhm. Und genau, und dann habe ich halt so gefragt, wie es ihm gefällt und wie ihm Italien gefällt. Und dann hat er nur gesagt, I'm hungry. Und ich so, wie, ja, irgendwie bringen die ihn abends immer ins Hotel, aber da gibt's nichts zu essen. Mhm. Und er ernährt sich hier seit Tagen nur von Gelato. Und ich so, okay, wenn du willst, ich meine, jetzt bist du fertig mit Richten, kannst du mit uns Abendessen gehen. Und er so sofort. Und dann ist er tatsächlich mit uns eine Pizza essen gegangen. Und ja, und hat uns dann natürlich auch eingeladen, jederzeit mal ihn besuchen zu kommen. Und so ist es entstanden. Also das war so der erste, der erste Kontakt. Aber dann ging es los, dass ich halt viel rübergeflogen bin und auf Turnieren geholfen habe. Also World Show oder auch in Tampa, Florida, auf dem Kongress erst später, aber dann eben auch auf dem Kongress. Und ich wollte einfach immer noch mehr lernen und noch besser werden. Und so ist es zustande gekommen. Und deswegen bin ich da fleißig jedes Jahr rübergeflogen.
Wann war das erste Mal circa?
Ja, circa 2003, 2004, würde ich sagen, war das erste Mal wahrscheinlich, dass ich für High Point auf dem Turnier gearbeitet habe. Arbeiten kann man, also es ist jetzt nicht
mitgeholfen, genau.
Also mitgeholfen, also da geht es ja dann in erster Linie um Longieren, Satteln, fertig machen, Misten. Ich war schon immer gut im Mähne machen, deswegen habe ich auch öfters mal eine Mähne gemacht. Und ja, einfach dabei sein und lernen. Und damals bin ich nicht geritten. Und wenn ich mal eins im Schritt warm geritten bin, dann war es das Höchste der Gefühle. Mhm. Aber das hatte ich auch so nicht vorausgesetzt. Und so ist es dann eben Schritt für Schritt mehr geworden.
Genau, und das finde ich so interessant, dass du das sagst, weil jetzt kennen dich natürlich alle und du hast es tatsächlich geschafft, als Europäer den Congress zu gewinnen. Das ist ja, für alle, die es nicht wissen, der Congress ist größer wie die World Show, weil die World Show muss sich qualifizieren. Natürlich sind da die ganzen Guten, aber die sind auch alle im Congress. Das ist ja ein größeres Turnier. Und das ist ja wirklich der Wahnsinn, als Europäer überhaupt mitreiten zu dürfen und dann auch natürlich noch gut. Aber das zeigt, wie lang dieser Weg ist. Man fliegt nicht nach Amerika und die Amis sagen, ja, danke, dass du da bist hier, du darfst gar unsere Superpferde reiten.
Stimmt.
Man muss sich da hocharbeiten. Ich habe das genauso gemacht, ne? Also ich war auch auf mehreren Turnieren, da bist du den ganzen Tag am Satteln, Warmreiten, Ponying, Longieren. Und wenn du Fleiß zeigst, dann wissen die das zu schätzen. Und wenn du fleißig bist, dann darfst du auch mehr, ne? Also man kann sich da hocharbeiten, aber man muss es kontinuierlich tun, ne? Also es ist nicht mit 3 Wochen da und dann geht's los, ne?
Nee, gar nicht. Also das ist auch witzig, weil tatsächlich den Teil sehen wenig Leute. Mhm. Also wenn wir sagen, es war 2004, dass ich das erste Mal drüben war zum Helfen und 2016 habe ich den Kongress gewonnen, dann reden wir von 12 Jahren. Mhm. Also es ist nicht, es war kein kurzer Weg und er war bestimmt steinig und ich habe natürlich da auch sehr viel nicht nur Zeit und Energie investiert, sondern auch sehr viel Geld, weil anfangs habe ich natürlich meinen Flug selber gezahlt, mein Hotel selber bezahlt, mein Essen selber bezahlt und damals, also am Anfang war es jetzt auch nicht, dass ich jetzt irgendwie gedacht habe, ich bilde mich aus für meine Trainerkarriere, sondern es war einfach ein wissbegieriger Amateur, der besser werden wollte. Ja. Genau, und so, ja, so ist das alles gekommen. Es war nicht geplant, aber war ein schöner Weg.
Ja, und das ist natürlich toll da drüben. Die haben größere Turniere, spezialisiertere Pferde, die sind in der Zucht weiter. Es ist für uns Europäer, die sind immer ein paar Schritte voraus, weil es natürlich ein amerikanischer Sport ist. Und wenn du up to date sein willst, ist es toll da. Ich war ja viel am Sun Circuit immer. Das ist ja auch eine riesen Show. Ich glaube, neben Congress
and World, die große Show. Ja, genau, du warst auch bei Searles, gell?
Genau, ich war bei Searles. Das ist Jason und Charlie in Klein, High Point. Das ist ja...
Nein, das stimmt. Die sind ja auch mega befreundet. Ich glaube, dass Searles die besten Freunde von Charlie und Jason sind.
Genau. Also da bin ich auch über Glück hingekommen, ne? Und dann habe ich mich da hochgearbeitet und bin immer wieder hingeflogen. Und das ist wirklich toll, aber man darf nicht mit dieser Attitude dahin. Ich gehe dahin und ich darf reiten und ich lerne total viel und lerne natürlich schon, aber muss sich richtig anbieten und arbeiten. Und dann lernt man auch viel. Aber da muss man wirklich Einsatz zeigen, ohne Punkt und Komma, ne? Und dann ist das auch eine tolle Erfahrung. Und das ist, was ich meine. Viele junge Trainer reiten in Europa schon recht gute Pferde und denken dann, ich kriege immer gute Pferde und alles ist easy peasy. Also man muss da wirklich arbeiten. Nee.
Das stimmt. Also es ist in jedem Job, glaube ich, so, dass wenn man gut sein möchte, dass man viel dafür tun muss. Und
das stimmt.
Bei uns ganz besonders auch, ja.
Das stimmt. Ja.
Es gibt keine Abkürzung.
Nee, also das stimmt. Man muss sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln, in jeder Hinsicht. Mit Pferden, mit Menschen, mit Kunden auf Turnieren. Es ist ja wirklich sehr umfangreich.
Ja, das stimmt, ja.
Dann vielleicht, also ich habe hier noch auf meinem Zettel stehen Vorbilder. Dann kann man wahrscheinlich ganz klar sagen, dass die amerikanischen Trainer auch deine Vorbilder sind. Vielleicht willst du noch kurz was zu denen sagen und vielleicht auch sagen, warum.
Du meinst jetzt explizit Charlie und Jason.
Und auch Beth wahrscheinlich, ne?
Und Beth. Ich bin inzwischen mit Charlie und Jason auch sehr gut befreundet, deswegen schätze ich sie auch als Freunde sehr und als Menschen. Das ist tatsächlich für mich jetzt unabhängig, wie erfolgreich jemand ist oder wie gut er reiten kann. Das sind einfach auch wahnsinnig tolle, loyale Menschen, die sehr viel für mich getan haben, ohne dass sie es hätten tun müssen, weil tatsächlich die Wahrheit ist auch, es hätte genug andere Leute gegeben, die die Pferde hätten reiten können. Also das ist ganz klar, die haben immer an mich geglaubt und das ist natürlich ein wahnsinniges Gefühl, wenn Leute mit dem Stellenwert in der Industrie an mich glauben. Also ich würde sagen, der Jason hat viel früher an mich geglaubt, als ich an mich selber geglaubt habe, so als Profi auch. Mhm. Und das ist mir natürlich wahnsinnig viel wert und rein reiterlich natürlich habe ich mir wahnsinnig viel bei denen abgeschaut oder sie haben mir sehr viel erklärt. Das Schönste, was ich jetzt von Jason explizit gelernt habe, war der Ausdruck Baby Steps. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn jemand, der so auf so einem hohen Level reitet, sich so wahnsinnig freut, wenn es nur ein bisschen besser ist. Mhm. Also und das ist wirklich, das ist Wahnsinn bei Jason, der steigt ab und sagt, ja, Baby Steps, we're getting there. Mhm. Und das ist wahnsinnig schön und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, zu sagen, okay, jeden Tag ein kleines bisschen besser als am Tag davor. Mhm. Macht dann eben Stück für Stück diese Reise aus. Und ganz High Point würde ich sagen, die sind auch alle sehr fair zu ihren Pferden. Und es ist wirklich sehr reelles Reiten ohne viele Tricks, sondern mit sehr viel Arbeit, aber intelligenter Arbeit, mit sehr viel Nachdenken über die unterschiedlichen Pferde und die scheren nicht alle über einen Kamm. Und das ist sehr ja, erfrischend, das zu sehen auf so einem hohen Niveau, wo ja oft gesagt wird oder gemunkelt wird oder vermutet wird, weil keiner kann es eigentlich sagen, der nicht dort war, dass die Amis ja alle, was weiß ich, wie reiten, um das aus den Pferden rauszukriegen. Aber so ist es tatsächlich eigentlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, die machen sich einen sehr, sehr großen Kopf über die Pferde und geben den Pferden auch wirklich jahrelang Zeit, um gut zu werden. Also ein Senior Western Rider oder ein Senior Trailpferd, das ist immer älter als 10 Jahre alt. Also die gehen nicht davon aus, dass ein Pferd, nur weil es jetzt Senior geworden ist, direkt auf der World Show was gewinnen kann, und investieren diese Zeit in die Pferde, und das ist wirklich immer wieder schön zu sehen, auch für mich, wenn ich nur einmal im Jahr dort war, wie sich die Pferde auch über die Jahre hinweg entwickelt haben.
Ja, das ist, also ich finde natürlich, was wirklich markant ist, ist in den USA, dass das Material viel besser ist. Aber selbst da, wie du sagst, die Allround-Trainer, die Allround, die Pattern-Pferde, es braucht Jahre Ausbildung, auch in Amerika, mit den besten Trainern und den besten Pferden der Welt.
Ja, ich würde tatsächlich auch nicht unbedingt sagen, dass das Material so dermaßen viel besser ist. Mhm. Also ich finde schon, dass wir in der europäischen Zucht sehr, sehr, sehr gute Pferde hervorbringen. Aber so wie du das eben gerade sagst, es gibt hier sehr, sehr wenig Pferde, die 5 Jahre beim Profitrainer sind. Oder 7, 8, 9, 10 Jahre beim Profitrainer sind. Und deswegen glaube ich, dass sehr viele Pferde in Europa deutlich unter dem möglichen Potenzial laufen, würde ich sagen.
Nee, also da hast du vollkommen recht. Die Zucht ist irre weit gekommen. Ich sage immer, wenn du ein nettes Jungpferd willst, brauchst du in dem Sinne nicht mehr nach USA fliegen. Das findest du auch in Europa. Natürlich ist nur die breite Masse dünner. Also wir haben gute Pferde, aber die Spitze ist natürlich deutlich dünner wie in Amerika, wo es wie viel tausend Fohlen jedes Jahr gibt. Ne? Also dementsprechend haben die Amis mehr Auswahl natürlich. Ne?
Ja, natürlich, aber unterm Strich, also ich bin immer wieder beeindruckt, was für, also ich bin ja auch viel unterwegs auf Kursen, was für wahnsinnig talentierte Pferde es hier in Europa gibt, die vielleicht nicht so gut ausgebildet sind, dass sie jetzt sofort irgendwas laufen könnten, aber natürlich die absolute Spitze ist in USA natürlich breiter und ist natürlich auch selektierter. Aber ich würde sagen, die europäische Pferdezucht ist schon gut. Also
sehr weit gekommen, gar keine Frage. Weg. Genau, also meine Eltern haben ja früher viel importiert, weil es ja kaum Quota gab, geschweige denn nette. Und das hat sich heute schon gewandelt. Also wenn du heute Zeit hast, findest du auch in Europa sehr gute Pferde. Ich finde es ein bisschen schwierig, in Amerika Pferde zu kaufen, weil die ja doch zum Teil anders gehandelt und präpariert werden, so ankaufsuntersuchungsmäßig und so, ist Deutschland da schon auf einem anderen Standard, so ein bisschen mehr, was das Health Treatment angeht, finde ich.
Ja, weiß ich nicht. Also tatsächlich, ich würde sagen, es kommt drauf an, wenn man ein Jungpferd kaufen möchte, muss man es nicht in den USA kaufen. Aber nachdem es hier eigentlich eher daran scheitert, würde ich sagen, dass Pferde genügend Ausbildung bekommen, würde ich sagen, sobald man ein Pferd möchte, weil man sagt, okay, such mal in Europa einen Allrounder, mit dem du in 2 Klassen mal losreiten kannst. Ich sage jetzt nicht das komplette Spektrum, aber dass man mal sagt, okay, eine Trail und eine Horsemanship kann ich mal in einem Monat machen. Ja? Diese Pferde gibt es hier, aber die sind nicht zu verkaufen. Ja, also die Leute, natürlich, also ich wäre ja nicht anders, die so ein tolles Pferd haben, die würden das niemals hergeben.
Weil schon sehr viel Arbeit drin steckt, ne? Genau.
Ja, sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit. Und natürlich hat man ja auch einen Verbund, ist man mit einem Verbund mit dem Pferd eingegangen, um dahin zu kommen. Und deswegen finde ich es auch total richtig. Und wenn man jetzt in so ein Pferd sucht, dann wird man in Europa nicht fündig. Außer ist es dann sind wir schon wieder irgendwie am Ausschuss mit kleinen Mängeln. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen auch gemacht mit Vetchecks in den USA. Also es gibt wirklich viele Pferde, die die Sounds sind. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Humbug, muss ich sagen, dass die Pferde in den USA alle nicht Sound wären, weil ich habe das Gegenteil erfahren, so mit den Pferden, die ich gekauft habe.
Ja.
Und es sind halt dann auch so, es ist tatsächlich jetzt mal unter uns gesprochen, wie oft sind wir auf Kursen mit einem 7-jährigen Pferd, das uns da begegnet und wir können den nicht auf die Hinterhand setzen, weil der hat Spart. Den haben sie aber als Jährling gekauft und würden sie ihn jetzt nie wieder verkaufen.
Hm.
Den würden sie jetzt 7-jährig wahrscheinlich auch nicht kaufen, weil er Spart hat. Ja, aber als Jährling konnte, wurde das noch nicht gesehen und da ist die Liebe und die Zeit investiert worden und es ist trotzdem ein nettes Pferd geworden. Ich finde, manchmal werden Pferde wegen Befunden, natürlich soll man keine lahmen Pferde kaufen, also verstehe mich nicht falsch, aber wegen Befunden abgeschossen, die managebar sind und die wenn das jetzt für aus anderen Gründen ein super Pferd für diesen oder diesen Kunden, Amateur, Jugendlichen, wie auch immer, sein könnte, finde ich es teilweise ein bisschen schwierig, wie das hier drüben dann gehandelt wird.
Genau, also das, ich nenne es immer Theorie und Praxis. Ich kenne Pferde, die haben Befunde und laufen ihr Leben lang. Und ich selber habe zwei Stuten aus den USA geholt. Die eine ist an Kolik gestorben und die andere hat sich auf der flachsten Weide, die wir besitzen, das Bein gebrochen. Also ein Risiko ist ja immer
da. Ne? Ja, ja, genau.
Und gerade wenn die einen Befund haben, aber zum Beispiel beugen, kann es ja immer so schlimm nicht sein. Ne? Also wenn die natürlich dann auf der Pflasterprobe lahmen in der Wendung, geht das natürlich gar nicht. Aber es gibt auch Befunde, wo das Pferd wunderbar mit klarkommt. Ne?
Also also man muss immer schauen, was wirklich dahinter steckt und ob es auch einen Managementplan geben könnte, wo das Pferd einwandfrei mit klarkommt.
Genau, und das ist macht vielen Leuten Angst mit den neuen AKUs und den guten Röntgenbildern. Ich sage immer aus Spaß, früher hat man die Hälfte ja nicht gesehen.
So ist es, das sagt mein Tierarzt auch. Ja, stimmt.
Genau, also und das ist es ist ein Lebewesen, es ist nicht perfekt. Ne? Und wenn sonst alles passt, wie gesagt, das Risiko besteht jeden Tag, dass sich das Pferd verletzt und nicht mehr reitbar ist, dann kann man auch Abstriche machen. Und da ist die Angst sehr groß, so heutzutage bei den Käufern und auch bei den Tierärzten, da irgendeinen Fehler zu machen, wo sie dann für auch zur Rechenschaft gezogen werden können vor Gericht.
Natürlich, mit den ganzen Gewährleistungen bin ich ja dabei, dass da niemand sich zu weit aus dem Fenster lehnen möchte. Aber ich finde es teilweise, finde ich schade, wo ich sage, es wäre so ein tolles Pferd und ich sehe jetzt das Problem nicht so dramatisch.
Ist richtig, groß. Also man verpasst auch manche Chancen bestimmt, wenn man da zu sehr nach den offiziellen Regeln geht. Ne? Das ist richtig.
Ja.
Vielleicht kannst du noch kurz so sagen, was sind für dich gravierende Unterschiede zwischen Deutschland und USA, zwischen der Szene? Kann man das irgendwie so sagen? Gibt es da irgendwas, was du sagst? Außer, dass natürlich in Amerika alles viel größer etc. ist.
Ja, es ist viel größer und es gibt viel mehr gute Pferde, es gibt viel mehr gute Trainer.
Mhm.
Das ist so, dass es einfach viel mehr davon gibt. Und der Unterschied, dadurch, dass es halt noch spezialisierter drüben ist, würde ich auch sagen, es gibt Trainer, die haben sich spezialisiert, nur die Futurity Pleasure Class zu machen. Und diese Pferde gehen dann weiter in den Allround-Sport. Also das ist noch spezieller, würde ich sagen, dass jetzt nicht ein Allround-Reiter automatisch ein Pleasure-Reiter ist, sondern es gibt die Young Horse-Trainer, die dann das Futurity-Programm machen und es gibt auch Kunden, die gerne eben ein dreijähriges Futurity-Pferd haben und es danach aber wieder verkaufen, um das nächste Dreijährige zu haben, weil ihnen halt genau das Spaß macht. Und so ist ein bisschen mehr Bewegung in der Szene, auch was Verkauf angeht, würde ich sagen.
Mhm. Dann gibt es ja noch eine riesen Holter-Szene aus einer eigenen Welt, die Reining sowieso.
Ja, genau.
Und dann gibt es ja noch die ganzen Hunter-Leute, die auch dieses Springen machen. Die siehst du in keinen anderen Klassen. Die siehst du ja zum Teil auch nicht mal in der Hunter an der Selle.
Stimmt.
Ne? Also das sind schon so ein paar Parallelwelten, obwohl es alles Quarterhorse sind, ne?
Ja, und dann gibt es ja auch noch die die Roper, ja, wenn man dann auf der World Show ist, da sieht man die ganzen Roper und natürlich auch die Barrel Racer und Pole Bender, die auch nochmal eine komplett andere Szene bilden. Also es ist schon sehr, sehr vielfältig drüben, ja.
Ja, es ist halt die amerikanische Rasse und es ist ein amerikanischer Sport. Ne? Das ist einfach, ich sage immer, das ist wie Football und Fußball. In Deutschland ist Fußball groß,
richtig,
und Dressurreiten, genau, und in Amerika ist Football groß und Westernreiten. Ne? Das ist einfach.
Ja, genau. Ja,
das, so ist es. Ja. Und da ist ja auch so ein Teil der Kultur, ne? Also dieses Roping und die ganzen Farmer und so, das gehört da ja wirklich mit. Also in Amerika sind ja viele sehr vermögende Großlandgrundbesitzer, die haben dann Roping-Pferde oder Cutting-Pferde oder so. Da ist es so ein bisschen mehr Lifestyle auch noch, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall so, das stimmt, ja.
Ja, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir nähern uns schon dem Ende vom ersten Teil, was wirklich super ist. Ich habe schon ganz viele Fragen für den zweiten Teil. Dann kommen wir kurz zu meinen Abschlussfragen. Was? Erstmal nur noch kurz, hast du Hobbys überhaupt? Hast du Zeit für Hobbys?
Golfen, ja, ich golfe tatsächlich. Ja, genau. Ist kein Geheimnis. Ich golfe leidenschaftlich gerne, auch wenn ich jetzt dieses Jahr verdammt wenig Zeit dafür hatte, weil die Saison dann so schnell war und ich tatsächlich gerne viel mehr gegolft hätte dieses Jahr. Aber es ist für mich, es ist der absolut beste Ausgleich, den ich für mich habe finden können. Und ich, wann auch immer es geht, versuche ich zumindest auf die Driving Range zu fahren und zwei Körbe Bälle zu schlagen.
Ja, sehr schön. Ein schöner Ausgleich. Dann, wenn du dich selber beschreiben würdest, hast du Stärken, hast du Schwächen? Was würdest du selber sagen?
Ja, also ich habe bestimmt Sachen, die mir mehr schaden und mir mehr helfen. Ob's jetzt Stärken und Schwächen, das ist immer so eine Sache. Also ich bin wahnsinnig geduldig, was bestimmt eine Stärke ist und auch sehr leidensfähig, was eine Stärke und eine Schwäche sein kann. Ich glaube auch immer an das Gute. Ich glaube dran und das irgendwann wird's. Und das ist schon auch eine Stärke, aber vielleicht auch ein bisschen eine Schwäche. So richtig Schwäche. Weiß ich gar nicht. Ich habe so einen inneren Monk. Also so Sachen, die ich nicht ertragen kann, so, ja, blödes Beispiel, Trailstangen, die unterschiedliche Farben haben, die kriege ich nicht in eine Reihe gelegt, also und kann das dann auch nicht anschauen. Also das ist so eine Besonderheit von mir. Das ist eine Schwäche. Mir fällt jetzt gerade...
Das hört sich so, doch schon gut an.
So super, sofort keine ein, aber ich glaube, ich bin ganz zufrieden mit mir, so wie ich bin.
Ja, sehr schön. Dann noch die große erste Abschlussfrage vom ersten Teil. Was wollte die kleine Dasi als Kind immer werden?
Das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass ich während dem Abi, aber es ist ja nicht wirklich als Kind, da hatte ich tatsächlich überlegt, ob ich Tiermedizin oder Mathematik studiere. Ich war eins dieser Kinder, das wahnsinnig gut in Mathe war. Und das hat, also Mathe hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, das könnte mein Job sein, aber dann irgendwie habe ich keinen Job drin gesehen. Ich versuche mal zu überlegen. Ich glaube, ich wollte auch mal eine Zeit lang im Zoo arbeiten. Und ich glaube, als ganz kleines Kind wollte ich gerne im Zirkus arbeiten. Ist auch mit Tieren und so ein bisschen bin ich auch im Zirkus gelandet, also ist gar nicht so weit weg.
Schon immer eine Affinität zu Tieren, das ist doch schön.
Ja.
Ja, super, Dasi. Ich würde sagen, das war das perfekte Abschluss für den ersten Teil. Dann sage ich erstmal vielen Dank. Und dann sprechen wir uns im zweiten Teil wieder.
Okay.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.